Ich bin immer tief berührt und für mich ist es immer, als wie der Herr, nicht als wir, sondern wie der Herr Jesus da ist und einfach durch die Lieder auch schon hinweist und den Deckel drauf macht, weil jedes Lied ist für mich ein Gebet. Und wir haben vorher singen dürfen, das habe ich auch gar nicht so gesehen zuerst, aus großer Gott, wir loben dich, steht drinnen, leit es auf der rechten Bahn, dass der Feind es nicht verderbe. Und dann haben wir das Lied gesungen von der Monika, erforsche mich, Jesu, mein Licht. Da haben wir dann gesungen, erforsche mich, Jesu, mein Licht, durchleuchte mein Innerstes mir. Das sind Lieder, die so eine Aussage haben, wo ich mir denke, da spricht der Herr ganz deutlich. Ich darf heute einen Vers vorlesen, der durch die ganze Predigt sich ziehen wird, das mich immer wieder beschäftigt, weil ich persönlich auch immer damit eine Not habe und immer wieder einlaufe in die Fallen, in die versteckten Dinge, was Satan immer wieder spannt. Und darf euch vorlesen aus dem 1. Chroniker, der Chroniker, aus dem 29. Kapitel, in Vers 17a, ich habe mir schon mal vor einiger Zeit als Eingang einmal vorlesen dürfen. Und da steht Folgendes drinnen. 1. Chroniker 29, Vers 17a. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du Wohlgefallen. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du Wohlgefallen. Ich möchte mich mit euch noch neigen und um den Segen des Herrn jetzt bitten, weil das ein wichtiges Wort ist. Jesus Christus, hab Dank noch einmal, dass wir dein Wort jeden Tag lesen dürfen, dass wir jeder Bibel haben und dass du jetzt da bist und uns an jeden helfen wirst und möchtest, dass wir dein heiliges Wort verstehen. Ich bitte, Herr Jesus Christus, verändere uns durch dein Wort. Lass uns darüber nachdenken, mitnehmen. Es ist mächtig und hat an jeden. Wie wir sitzen vor dir und all die Geschwister, die es hören werden, dann etwas zu sagen. Jesus Christus, danke, dass du in der Schwachheit stark bist. Danke, dass du immer wieder liebend nachgehst. Ich sage aus tiefstem Herzen danke für die Treue, die Güte und die Barmherzigkeit, die ich und wir jeden Tag neu erleben dürfen. Amen.
Amen.
Ich habe diese heutige Predigt mit der Überschrift gleich betitelt, fast wie der Vers war, aus 1. Chroniker 29, 17a. Gott prüft das Herz, er sieht, ob es aufrichtig ist. Was gehört zur Ehrlichkeit? Woran erkennt man einen ehrlichen Menschen? Sie sind wahrhaftig. Ehrliche Menschen sagen, was sie für wahr halten und lügen nicht. Sie sind vertrauenswürdig. Um der Ehrlichkeit einer Person vertrauen zu können, muss sie vertrauenswürdig sein. Ehrliche Menschen halten ihre Versprechen und tun, was sie versprechen. Und sie prüfen alles vor dem Angesicht Jesu Christi. Gott prüft das Herz, er sieht, ob es aufrichtig ist. Ich habe mich wieder hinsetzen dürfen und habe wieder ein paar, sage ich, Punkte setzen können über die Gedanken, die ich weitergeben darf, mit der Hilfe meines Herrn Jesus. Und der erste Punkt lautet, offen und ehrlich. Gott prüft dein Herz, unser Herz und sieht ganz genau darauf, ob es aufrichtig ist. Wie ich vorgelesen habe, ich weiß, mein Gott. Dann habe ich mich gefragt, weiß ich das wirklich? Warum handle ich dann oft verkehrt? Wann aber ist ein Mensch nicht aufrichtig vor Gott? Dann, wenn wir nicht uns selbst in unserem sündigen Wesen erkennen. Und wir wissen, wie schnell wir über andere urteilen, wie schnell wir richten, das geistliche Morden, wir kennen das alles. Das schlecht voneinander reden, statt dafür beten und. Da gibt es viele Dinge jetzt, will ich aber nicht näher hingehen. Mit unserem sündigen Wesen, das wir nicht erkennen, fangen wir dann an, verheimlichen und über einen sehr, sehr wohl von uns selbst, auch vor Gott, ganz gefährlich dann von Herrn Jesus, was wir Unrechtes getan haben, nicht zu erkennen. Wir lügen. Und das Mahnen und in den letzten Zeiten auch bei den Brüdern, die ich gehört habe, man will es nicht vor wahr haben, hat der Karl-Hermann Kaufmann gesagt in einer seiner letzten Botschaften, der Lügengeist nimmt immer mehr zu, selbst direkt in den Gemeinden Jesu Christi. Also wir sind alle nicht davor gefeit. Wir sind also nicht aufrichtig, wenn wir unsere Sünden, unsere Entfremdung von Gott und unsere verkehrte Gesinnung, unsere Verblendung nicht mehr erkennen. Der kommt dann unweigerlich. Vor allem, wer Jesus Christus wirklich ist, es nicht erkennt und auch nicht wichtig nimmt. Das ist eine große Gefahr, das ich mir selber sage jetzt. Meine Lösungen, meine Insellösungen so herrichte und so mache, dass es mir in den Ohren sinkt, das Wort. Namentlich, wenn er meine wirkliche Bosheit und Sünde nicht bekennt und nicht Buße darüber tut. Wenn ich ganz genau weiß, und das weiß ja jeder von uns, da hat mich der Herr jetzt angesprochen. Wenn ich da nichts ändere, dann wird was geschehen. Denn dann hält er mit Übersehen, sage ich oft so gern, das habe ich übersehen, sein böses Wesen bewusst aufrecht. Weil da kommen dann viele Dinge, wo Satan sagt, du bist alt, du bist reif, du verstehst es, du brauchst nicht, schau, was der andere verkehrt tut und. Da weiß ja jeder, da kennt man genügend jetzt aneinander reiten. Selbst im Gebet, wenn wir es fromm und recht vorbringen, stellen wir uns auch so vor die Glaubensgeschwister hin. Ein solcher wiedergeborener Christ ist nicht aufrichtig vor Gott. Deshalb der Verser, ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst. Also das Übersehen kommt dann oft sehr gern, dass ich sage, mit irgendwelchen anderen Floskeln, egal was da passiert. Und wir wissen alle, in Tarnen und Täuschen, in Schauspielen sind wir Menschen, wir fleischlichen, sündhaften Menschen, ein Geniestreich, also sondersgleichen. Es gibt viele wiedergeborene Christen, die zwar wohl ein schlechtes, wissentliches Gewissen haben, weil das Gewissen hat uns unser Vater Gott gegeben, an jeden Menschen, und das hat keiner mehr Ausrede, niemand. Wir wissen, dass mitunter auch eine Sünde im Gebet bekennen möchten, das ist auch da oft, dass ich weiß, ich muss das bekennen, ich muss mir dazustellen, aber die dann leicht darüber hinweggehen und sich selbst beruhigen. Das ist nicht so tragisch und sei lieber still, sag nichts. Da kommen viele Dinge. Warum? Weil wir ganz schnell und geschwind das wieder vergessen möchten. Schwamm drüber, auf steirisch heißt es oft. Zudeckt passt. Dergleichen Jünger Jesu sind absolut nicht aufrichtig vor Gott, vor unserem Herrn Jesus. Weil nun Gott die Herzen prüft und er es ganz genau sieht, was wirklich drinnen ist. Und ich sage immer wieder, man kann dir, mir nur bis daher schauen, aber der Herr, Gott schaut ins Herz hinein. Wer solch einen unaufrichtigen Wesen in einer solchen Selbstverblendung, und da wird man selbst verblendet, Heuchelei, in solchen Lügengeist und in eine solche Scheinheiligkeit drinnen steht, für den ist das große Gefahr. Deshalb sagt dieser David, das ein Dankgebeter war, wo er dann gebeten hat für seinen Sohn Salomo, wo er direkt dann sagt, und gib meinen Sohn Salomo ein ungeteiltes Herz. Und das ist eine ganz große Gefahr in Zeiten wie diesen, dass wir kein ungeteiltes Herz haben. Dass wir auf zwei Gleisen fahren. Dass wir uneinsichtig werden, stur werden und da kommt viel dazu. Deshalb sagt der Herr immer, komm her, ich prüfe dein Herz, ich schaue, was da wirklich drinnen ist, ich möchte helfen. Dann fängt man an, trotzend vor sein Angesicht zu stehen und wir werden so wie Kain. Oder wir werden böse auf ihn oft und fangen zu murren an, warum ich, weshalb ich, das ist nicht so und das muss nicht so sein, das verstehe ich nicht. Wenn es uns nicht nach Wunsch läuft, wenn ich weiß ganz genau, ich habe mir das so vorgemacht und jetzt kriege ich einen Strich durch die Rechnung. Wenn der Moment hat die Prüfung von Gott eingesetzt und hat mir gesagt, du pass auf, da müssen wir, reden wir beide, da gehört eine Veränderung. Solche werden und müssen, und ich könnte euch viel, viel erzählen, Züchtigungs- und Erziehungswege erfahren, wo es ganz bergab ganz, ganz tief vorgehen, wo es oft, dass der Herr dann richtig reden kann. Und da kommt man nicht aus, keiner. Weil der allmächtige Vater Gott, unser Herr Jesus, in seinem Wort kundtut, dass er mit jenen durch viele Züchtigungswege gehen wird und muss, dass wir ehrlich wieder werden, lauter werden für ihn. Das ist nicht, weil er uns Böses tun will, er will uns vor was bewahren. Es ist aufrichtig, wenn er hergeht und mein böses Gewissen, welchen oft an Ungläubigen gegenüber, sage ich, komplett gleich ist, dass er das sagt in Form, durch sein Wort, durch Gemeinschaft, durch Lieder, so wie heute. Das ist für mich immer wieder, dass ich für mich sage, danke, dass ich das jetzt singen habe dürfen, aber hilf mir, das ist ein Gebet, dass du das wiederfindest in mir. Dass ich ehrlich bin vor dir, Herr Jesus, und vor meinen Geschwistern, weil sonst hat es Konsequenzen, dass das kommen wird. Wann aber ist ein Mensch, ein wiedergeborener Christ, aufrichtig vor Gott? Wenn du dich vor unserem Vater Gott, vor Jesus Christus, ganz gleich gibst, wie du wirklich bist. Dass du diese Maskerade, diese Fassaden, das da aufsetzt, wenn du hinfährst, unter dem Gemeinschaft des Herrn weggibst. Kein Schauspieler zu sein vor ihm und auch vor meinen Glaubensgeschwistern. Das ist nicht einfach. Und ich stelle mich nicht drüber, ich stelle mich ganz vor und sage, ich weiß, wie es mir da gegangen ist und wie es mir da geht. Und das ist jeden Tag neu. Das ist, wenn du das sagst, dich freist. Jetzt habe ich es kennen, jetzt habe ich es verstanden, dauert es nicht lang, dass du wieder gehen wirst. Nichts vor sich gleichsam verheimlicht oder verduscht. Und wir sind oft, wir dann oft sehr gern verheimlichen und verduschen. Mit vielen, vielen Antworten, weil das so ist, Herr, was der Herr, was das so ist, was der Herr, das ist so. Es ist aufrichtig, wenn ich wirklich mein Gewissen vor Gott reinige und Buße tue und bitte darum. Lasst euch nicht eine theatern und nicht eine irgendwo, das brauchst du nicht, das wird sich irgendwo ergeben. Wenn ich vor meinen Glaubensgeschwistern im Herrn, und jeder von uns ist ein Glied an sein Leib, er ist das Haupt, er ist oben, nicht heuchle. Wenn ich mich nicht besser hinstelle, als wie ich wirklich bin. Und ich weiß, wie schnell das im Herzen passiert, in den Gedanken. Das sieht keiner. Glaubt man. Keine Maskerade. Aber mit den Masken. Sondern vielmehr geneigt ist und dafür bittet, weil wir kennen es allein nicht. Wir fallen immer wieder ein in den Grum, sage ich. Nach der Wahrheit des Wortes Gottes uns zu demütigen und demütigen zu lassen. Demut, die haben wir selber nicht. Einzugestehen, wer ich wirklich bin und darum zu bitten. Herr, du kennst mich. Du weißt, wer ich bin, du kennst mich besser wie ich mich selbst. Das ist vor Gott wohlgefällig. Zweiter Punkt. im Zuge der ganzen, wie ich den Vers gelesen habe und was mich da beschäftigt hat, habe ich dann geschrieben, du bist ein offenes Buch vor Gott. Wie verhalten sich ehrliche Menschen? Aufrichtigkeit und Vertrauen gehen Hand in Hand. Es ist leicht, anderen zu vertrauen, wenn diese die Wahrheit sagen und sich immer offen und ehrlich verhalten. Zum aufrichtigen Verhalten zählt ein gewisses Maß an Objektivität. Man muss sich und seine Mitmenschen, seine Geschwister immer fair einschätzen. Und vor allem eins immer denken, wo komme ich her, wie dir vor ich unten, wo hat mich der Herr Jesus ausgezogen und ausgerufen. Hebräer 4, Vers 16. Wer möchte, kann aufschlagen und mitlesen mit mir, bitte. Die Bibel ist ja ein Geschenk des Herrn. So lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wir sollen aufrichtig und ehrlich sein, wenn wir zu Gott kommen. Wir sind alle miteinander, alle, die wir Jesus Christus nachfolgen, in all unsere Schwachheiten, Versorgung und Nöten und falschen Denken, unseren Hoch, unseren Tief, unsere Bauchfleck, den wir immer wieder machen, ein offenes Buch vor Gott. Der bladelt in uns, so geht's symbolisch drinnen. Der weiß ganz genau, was du vor 10 Jahren gemacht hast, vor 5 Jahren, was gestern gemacht hast, alles, was du vorgestern, was nächste Woche machen wirst. Zuverlässig sollen wir sein und treu. Wir sollen ihn immer wieder bitten und sagen, Herr, du kennst mein Herz, du weißt, du prüfst mich. Und vergesst es nie, ich habe jetzt so gesagt, du hast täglich eine Unterhaltung mit deinem Herrn Jesus und er ist an jedem Wort interessiert, das ich sage, an jedem Gedanken, den ich hege in meinem Herzen. Das Ganze nennt sich schlicht und einfach ein ehrliches Gebet. Ein ehrlich werden vor Jesus Christus und sagen, Herr, da bin ich, so vertraut, so schlecht, obwohl ich sage, ich hab die Liebe, folge dir nach, hilf du mir, wie er sagt, immer in den Rebenvers, ohne mich kannst du das eh nicht tun, du wirst nicht hinkommen, du wirst das nicht zusammenbringen. Da ist ein Wort umgewählt, so lasst uns mit Freimütigkeit. Und freimütig heißt aufrichtig, ehrlich, zuverlässig und geradlinig zu sein, wahrhaftig. Also mit einem ehrlichen, aufrichtigen, zuverlässigen Herzen hinzutreten und dafür zu beten und zu bitten, Herr, bitte gib mir das. Ein ungeteiltes Herz, wie der David für seinen Buben betet hat, das hat mich tief dann bewegt. Psalm 1 und Psalm 2 kennen wir, die Verse 1 und 2 aus diesen Psalmen wieder, aus dem Psalm. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Das heißt ganz einfach für mein, für unser Glaubensleben, an der Weisung, an der Lehre, dran zu bleiben, eine Lust zu haben am Gesetz, eine Freude zu haben, wenn ich das Wort Gottes lese, und eine Dankbarkeit, auch wenn ich oft prüft wird, so geht, dass man die Ohren schön rauchen und dass ich sage, wieso schon wieder ich? Warum? Was ist da schon wieder? Weil er dich lieb hat. Weil du vor Ehrlichkeit hingehst und ich sage immer wieder zu sagen, Herr, zeige du mir auf. Es bezeichnet sowohl dass ich die Gebote, die Anordnungen Gottes und ihn ernst nehme. Dass ich weiß, da ist jemand da, der steht über den und der kennt mich ganz genau und hüten wir uns davor, das anders zu machen. Solange das Herz, sage ich immer wieder, noch intakt ist, solange keine Verblendung da ist, solange ich das feine Gewissen habe, da stimmt was nicht, ich muss da wirklich was machen. Ich muss offenbar werden, aussprechen und sagen, ganz offen und ehrlich. Und wichtig ist, nach solchen Dingen wird der ganze Sinn, die ganze Ausrichtung, die ganze Liebe, die Nachfolge, alles, das wird alles neu ausgerichtet. Das erfährt man und erlebt man. Da passiert was in dir drinnen. Wenn mein Herz kein Empfinden mehr hat für die eigene Unwissenheit oder kein Verlangen nach Jesus Christus hat, dann verwundert es nicht und soll dich auch nicht verwundern, dass du nicht hinhörst, geschweige denn zuhörst, was da der Herr Jesus zu sagen hat in seinem Wort. Durch die Gemeinschaft, durch die Bibelstunde, durch den Gebetskreis, durch die Gemeinschaft mit ihm, durch die stille Zeit. Dann wirst du so wie einer, wenn du zum Wahlarzt gehst und du hast zugestoppelt. Hältst du mit deinen Ohren fest zu, ganz dicht, und dann sagst du irgendwas, also lass die Ohren verwenden, du wirst nichts hören. Und der Wunsch nach einem Verlangen, nach einer Beziehung, nach einer Gemeinschaft mit dem Herrn wird ganz schwach. Wie sieht es da wirklich in deinem Herzen aus? Was dir in dem Moment unser Herr Jesus, der allmächtige Gott, jetzt zu sagen hat, ganz genau wissen wir es jetzt. Gott kennt deine Gedanken und deine Einstellungen in deinem Herzen. Den kommst du nicht aus. Drittens. Verblendet und die daraus folgenden Demütigungsstunden. 2. Korinther 4, Vers 4, wo wir hinkommen werden im Zuge unserer Bibelstunde. 2. Korinther 4, Vers 4. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Viele von uns wiedergeborenen Christen, und das hat mich auch zum Nachdenken gebracht, das erste Mal, wie es da wieder gefallen ist im Zuge eines Ereignisses, ist der Name Naaman gefallen. Und wir gleichen aber oft einen hinter Naamans Wagen herlaufenden Gehasi. Gehasi wurde verblendet durch Gier nach mehr und mehr. Und die Falschheit ist dann kommen, die Lüge. Wie viele von uns lassen sich oft blenden durch diese Silberzentner und Feierkleider? Wie viele von uns fallen aus der Wahrheit heraus? Und das ist, wenn ich dann nicht zulasse, dass der Herr mein Herz prüft und dass ich mir dazu stehen muss und auch sagen muss, das ist gewesen und so ist es gewesen und da bin ich schuld geworden und das habe ich gemacht. Nicht, ich mache das allein. Wir sind ein Leib und der Herr ist auch das Haupt. Wie viel lassen Sie wirklich von diesen Silberzentner und Feierkleider mit Naaman nach Damaskus fahren? Der ist denn noch gerinnt, der Gehasi, der Diener. Wir sollten endlich aufhören, alle miteinander diesen unvergänglichen Gütern. Und du kannst jetzt einsetzen, du weißt ganz genau, wie das, welchen Begriff das in deinem Glaubensleben hast, wie das heißt. Der Herr sagt dir das ganz genau, welchen Namen das ist, und du ehrlich herzens fragst, nach diesen vergänglichen Dingen des Lebens zu trachten. Und ich habe jetzt einmal gesagt, vor kurzem habe ich gehört, vor jedem musst du dich verabschieden, nur nicht von Jesus Christus. Das heißt, ich muss so weit sein, als wie einer, ich bin immer symbolisch, ich stehe am Bahnhof, habe meinen Koffer und sonst habe ich nichts mehr. Alles andere habe ich wirklich freiwillig hergeben und aufgeben. Und dieser Gehasi hat das nicht dann. Prüfe du dich dahingehend immer wieder vor Jesus Christus. Wie groß ist es? Oder was ist es, was mein Herz noch hängt? Weil ich glaube, ich kann das, oder ich nehme das mit, ich mache das. Die Heilige Schrift zeigt uns die Entstehung der Sünde, Gehasis. Vers 20, also in 2. Könige 5, 20, könnt ihr mal die ganze Geschichte mal nachlesen, steht, da gedachte Gehasi. Im Gedankenleben hat sie begonnen, die Sünde. Und mit Aussatz hat sie geändert. Also dieses, ich dachte mir und ich habe das so im Gedanken und ich mache diese Sünde jetzt, hat fürchterliche Auswirkungen gehabt und hat auch bei uns. Elisa deckte es dem Gehasi. In 2. Könige 5, 26, kennst du das nachlesen einmal, Kraft seines prophetischen Klarblickes ganz deutlich auf. Der Gehasi war mit seinem Los als kleiner Diener nicht zufrieden. Und viele unserer Dinge passieren immer wieder mit dem falschen Herzen, mit dem geteilten Herzen, sage ich jetzt, wo wir glauben, wir können der Prüfung uns entziehen. Ganz mit einem Wort ist Unzufriedenheit. Ich bin mit dir nicht unzufrieden, ich bin mit dir nicht unzufrieden, ich bin dir nicht unzufrieden. Ich muss das jetzt ändern und ich werde das ändern. Unzufriedenheit ist ein ganz großes Hindernis, dass unser Vater Gott, unser Herr Jesus, unser Herz nicht antreffen kann oder nicht berühren kann. Und hier sehen wir zwischen den Zeilen, wenn wir das lesen werden und auch selber drüber forschen, und ich sage immer, bitte überprüft es, lest es nach, was ich euch sage, weil ich stehe auch vor unseren Herrn, genauso wie du, ich, auch jeder. Das war eine schmerzliche Demütigungsstunde für den Propheten und für Gehasi, was sie da abgespielt hat dann, fernere Augen. Weil es ist nicht einfach, sage ich jetzt, dass er es gesagt hat, du pass auf einmal, du hast mich angelogen. Du hast mir jetzt nicht die Wahrheit gesagt. Aber jetzt wirst du sehen, was die Folgen sind. Und der hat den Aussatz übertragen kriegen, bis zum Leben senkt. Kennst du persönlich solche Demütigungsstunden? Die dann irrsinnig weh. Sie sind sehr unangenehm. Sie führen die, sage ich, auf die Knie. Bringen da wirklich die Tränen, wenn du siehst, da habe ich wirklich was angestellt, da habe ich was gemacht, Herr, bitte hilf mir, dass ich das in Ordnung bringe. Aber sie lassen dich erkennen und wachsen. Das sind dann die Wachstumsphasen und Zeiten, was dann, sage ich oft, einen gewaltigen Schub macht. Gott selbst musste den Gehasi diese furchtbare Züchtigung, seine Unlauterkeit aufdecken und ihn innerlich zurechtbringen. Weil er gelogen hat. Weil er unaufrichtig war. Weil er glaubt hat, er kann sich eh nur, du gib mir da ein bisschen was und da und das passt schon. Wenn mein Herr so dumm ist und nichts nimmt, ich will schon haben, bitte. Lasst uns immer wieder daran denken und beachten, Gehasis Sünde begann in seinem Gedankenleben. Das hat keiner gesehen, er auch nicht, er ist ja niemand. Und mancher Ehebrecher hat 100-mal in Gedanken die Ehe gebrochen, ehe es zum wirklichen Sündenfall kam. Und man muss nur wissen, nur in Gedanken, wenn du jemanden anschaust, hast du die Ehe gebrochen. Was das heißt. Wie genau, wie exakt Gott ist. Und der macht bei dir, bei mir, bei niemandem, nicht bei irgendwo, dass er sagt, naja, du bist halt, sag ich jetzt, das machst du gut und das nicht, oder du bist alt, oder du bist, nein, kannst du nicht verstehen. Da gibt's keinen Unterschied. Sünde bleibt Sünde. Gott liebt den Menschen, aber er hasst die Sünde. Wie sollte es da bei uns anders sein, sage ich immer wieder. Oder uns anders gehen. Der macht keinen Unterschied. Mit Naemann in Gottes Schule hinab in die Demut, kannst du aussuchen, sage ich jetzt da, für die jetzt, wenn du das liest. Oder mit Gehase in die Schule Satans hinauf die Steilklippe des Hochmuts, des Stolzes und der Lüge. Und du siehst dann die Auswirkungen, was gekommen ist. Das kann man sich selber wählen und selber für sich in seinem Glaubensleben genauso. Und man ist jeden Tag gleich gefordert, keiner kommt aus. Wähle. Jeder kann wählen und kann sich dazu sagen, das will ich, das. Jeder von uns hat von Gott einen freien Willen bekommen. Gott zwingt niemand. Lasst uns also freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir die Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden und uns so geholfen wird zur rechten Zeit, dass wir das zulassen, dass wir diesen Vers, den man schon so oft gehört hat, dass er wirklich im Leben hautnah wird und praktisch wird. Und nachdem wir freiwillig, aufgrund der Erkenntnis der Sünde, das auch der Heilige Geist schenkt in uns drinnen, der anklopft und sagt, schau her, du hast gewaltig, was du da musst, werden wir Barmherzigkeit, Gnade und Hilfe erfahren. Der Herr lässt dich nicht allein. Der gibt einen großen Segen, viel Frieden, was nur er geben kann, Stille und Ruhe. Das wird uns, wir dir versprochen und aus Gottes heiligen Wort immer wieder zugesagt. Wo sagt er das zu? Für mich immer wieder. Auch wieder ein Vers, der immer wieder vorkommt, oder wenn du dich beschäftigst damit, dass du sagst, ich möchte gern, Herr, eine Hilfe haben, ich brauche die. 1. Johannes 1, Vers 9. Schlagt es bitte mit mir auf, dass man immer wieder erinnert, streicht es euch an. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und die Sünden bekennen, da tun wir uns sehr schwer. Alle möglichen Ausreden habe ich. Alles Mögliche, sämtliche Register ziehe. Bist du dazu wirklich bereit oder sprichst du immer nur darüber? Was dir da steht und du musst und du kannst. Ist immer leicht, wenn dann der Finger des Herrn auf dich kommt, auf dein Herz, dann ändert sich das. Wer diesem Wort Glauben schenkt, wer diesen Vers wirklich ernst nimmt, der wird sich ja dementsprechend verhalten. Du wirst die Auswirkungen sehen. Und jeder, der damit schon in Berührung gekommen ist, und das ist ja jeder, weiß, was ich damit meine oder was Gottes Wort uns dazu sagen hat. Und es ist eine Auswirkung, du kommst regelmäßig in aller Freimütigkeit zu Jesus Christus. Du siehst das nicht als Zwang oder da sieht mich wer oder ah, wenn ich schlimm bin, muss ich da wieder tun. Du kommst mit Freude hin. Und was dann geschehen wird und kommen wird, das kommt unweigerlich drauf, können wir getrost unseren Herrn Jesus überlassen. Der wird es machen. Er wird uns Barmherzigkeit und Gnade schenken, denn seine Güte und Treue ist gewaltig, seine Liebe, und dir und mir zur rechten Zeit helfen. Aber du ahnst nicht, dass du verbarrikadierst und sagst, ich brauche keine Prüfung, bitte weitergehen. Brauche ich nicht, danke. Ich habe was finden dürfen, was ich uns auch vorlesen darf und niemand vorenthalten möchte. Und zwar aus dem Begleitbuch zur stillen Zeit, was ihn verherrlicht, tägliche Wegweisung für Nachfolger Jesu, heißt es, von Oswald Chambers. Bin ich wirklich bereit oder rede ich nur davon? Eins fehlt dir noch, geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen und folge du mir nach. Diese Worte sprechen von einem freiwilligen Verlassen von Reichtümern und einer bewussten, hingegebenen Bindung zu Jesus Christus. Wir sind so verfangen in unserem Dünkel, dass wir immer wieder mit klugem Ergebnis kommen, dass Jesus das gar nicht so meinte, wie er es sagte. Jesus sah aber, dass dieser Mann an seinem Reichtum gebunden war. Vielleicht würde er davon nicht reden, wenn er jetzt zu dir oder zu mir käme. Aber er, Jesus Christus, würde genau das ansprechen, woran du gebunden bist. Verkaufe, was du hast. Gib allen Besitz weg. Löse dich von allen Dingen, bis du nur noch eine nackte Seele bist. Sei nur noch ein Mensch und dann gib Gott dein Menschsein. Schraub dich herunter, bis nichts mehr übrig bleibt, außer deinem Bewusstsein deiner selbst, und dann wirf dieses Bewusstsein zu Jesu Füßen. Bin ich bereit, herzugeben, was ich besitze an Gaben und Fähigkeiten, an Ehre bei den Menschen, alles für Schaden zu achten, damit ich Christus gewinne? Ich kann in meiner Armut so reich sein, so reich in dem Bewusstsein, dass ich nichts bin, dass ich nie ein Jünger Jesu werden kann. Ich kann andererseits so reich sein, in dem Bewusstsein, dass ich jemand bin, dass ich auch nie ein Jünger Jesu werde. Bin ich bereit, selbst das Wissen um mein Nichtsein herzugeben? Es geht nicht um das Aufgeben äußerer Dinge, sondern darum, dass ich mich arm gegenüber mir selbst mache, nichts mehr bin als ein bloßes Bewusstsein und das an Jesus Christus abgebe. Ich muss nicht so lange kleiner machen, bis ich nur noch ein Mensch bin, der das Bewusstsein seiner selbst hat. Ich muss allen Besitz, welcher Art er auch sei, energisch von mir weisen. Nicht um meine Seele zu retten, denn nur eines rettet die Seele eines Menschen. Absolutes Vertrauen auf Jesus Christus. Und dann mein Menschsein an Jesus Christus abgeben. Gott vergilt jedem gemäß seiner Taten. Der vierte Punkt, wo ich dann hinkommen habe dürfen, ist schmerzlich, ist unangenehm. Aber ich habe mir schon überlegt, für mich selber kann man das nicht anders. Nein, wie gesagt, ich mache das so. Der vierte Punkt heißt Einsicht und Erkenntnis über mich selbst. Tut weh, habe ich dann hingeschrieben. Jesaja 45, Vers 24b steht Folgendes drinnen. Jesaja 45, Vers 24b.
Danke.
Bitte, gern geschehen. Aber beschämt werden alle, die sich gegen ihn auflehnten. Wir kennen die Aussage, einmal wird ihr oder ihm klar werden, was sie oder der mir angetan hat. Und das wird dann ganz bitter werden für denjenigen. Wer etwas einsieht, kommt zurück von etwas, worin er in seiner Verblendung gefangen war. Bei Einsehen, wirklich einzusehen, befreit mich davor, vor diesem Schleier. Noch einmal, also wer etwas einsieht, bekennt und Buße betet um Reinigung, kriegt dann zurück oder wird dort aufgemacht, wo er verblendet war. Dass ich sehe, ich persönlich, wo ich selber schuldig war. Du erlebst dadurch wirkliche Befreiung. Immer hingeschrieben, willst du überhaupt das haben? Oder hältst du fest dran? Und wir können alle miteinander eine Menge Beispiele aufzählen. Gottes Wort ist voll, unser Leben ist voll, an denen Menschen wie verblendet an falschen Vorstellungen festgehalten haben, die absolut nicht übergangen sind, die glaubt haben, das ist so. Und in der Welt draußen geschieht viel, 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 wo die Menschheit verblendet geworden ist und wird. Corona-Krise, Gaza-Krieg, Ukraine-Krieg, die massiven Erdbeben, Vulkanausbrüche, Überflutungen. Und sie kennen es nicht. Sie kennen Gottes Gericht nicht mehr. Du hast nicht gewollt, sagt Gottes Wort. Ich hab da wollen helfen. Ich hab wollen dein Herz ansprechen, die erretten von ewigem Tod. Du hast nicht gewollt. Ich wünsche mir für mich persönlich und für uns im Kreis, für meine ganzen Glaubensgeschwister, dass wir einsehen, erkennen dürfen, wann wir aber falsch liegen. Wann wir schuldig geworden sind, wo was passiert ist, was nicht rechtens ist. Schwierig ist es, wenn ich anfange, Beispiele zu suchen, aus der Bibel, aus der Aktion, aus dem, bei denen ich dann selber einsichtig geworden bin oder einsichtig werden muss. Weil bei den anderen sage ich immer wieder, tue ich mir immer leicht. Schwer wird es dann, wenn sich das umdreht und hast, du bist dran, du musst jetzt machen. Denn Einsicht tut immer weh. Das ist nicht angenehm. Und das ist sehr, sehr unangenehm. Aber der Segen, der dahinter kommt, die Erkenntnis, die Verblendung, die verschwindet, das ist genial. Der Ruhe und Frieden, was du dann kriegst. Die Liebe, das du kriegst, das du annehmen kannst. Nicht nur singst und redst, sondern erlebst und erleben wirst. Und einmal kommt für jeden Menschen, für jeden von uns der Augenblick, dass er Gott erkennen wird, ob er will oder nicht will. Umsonst sagt das Wort Gottes nicht, geh weg von mir, ich kenne dich nicht. Wer bisher nicht an Gott, an Jesus Christus glaubte, wird auf seiner Verblendung aufwachen und einsehen müssen. Müssen. Es gibt Jesus Christus, es gibt Gottes Sohn und es gibt das Gericht. Das wird die ganze Welt erleben. Sonst wird sein Wort nicht stimmen, sonst wäre das eine Lüge. Könnte man es zusammenkloppen, könnte man heimgehen. Eine beschämende Einsicht, die kommen wird, eine zu späte Einsicht, die dann sehr weh tun wird. Und das ist aber für uns genauso. Und wenn Gott das Herz prüft, erwartet er von mir, dass ich Einsicht kriege. Dass ich dafür bete und bitte, Herr, hilf mir, dass ich Einsicht habe und Einsicht kriege. Dass ich nicht verharre da drinnen. Weil ich ganz genau weiß, wie die Sünde oder wie der Zustand heißt. Da kommt unseren Herrn keiner aus. Denn auf diese Verblendung folgt unweigerlich der ewige Tod. Wenn du dich dauernd druckst und den Herrn nicht annimmst und immer wieder glaubst, du kannst selber. Das hat Konsequenzen, massive. Hebräer 3, Vers 15. Habe ich dann auch wieder. Das sind immer wieder Verse, die halt auftauchen, aber die sind so mächtig und die helfen uns alle immer wieder, sage ich, dass wir nachdenken davon. Hebräer 3, Vers 15. Solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung. Vorsicht, Stopp und Halt, kannst du da vorne hinmalen, ein Dreieck, so wie beim Autofahren. Wiedergeborene Christen, du, ich, sind absolut davor nicht gefeit. Absolut nicht. Der da stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Und dieser Vers in Hebräer 3, 15 endet mit den Worten, wie in der Auflehnung. Kennst du persönlich diese innere Auflehnung gegenüber Jesus Christus? Wann hast du ihn das letzte Mal aufgelehnt? So richtig. Stelle dich wirklich in dem Sachen, wenn die Dinge vorkommen in dein Leben, wenn du ganz genau weißt, betend vor das Angesicht unseres Herrn Jesus und überprüfe dein Herz, überprüfe deine Gedanken, dein Gedankenleben, überprüfe deine Zunge und überprüfe deine wirklich wahren Motive. Warum du gewisse Dinge machst, sagst, dann hast. Prüfung und Anfechtungen hassen diese von Gott zugelassenen Bedrängnisse. Und Anfechtungen kommen oft auch daher oder zustande, weil ich selber beteiligt war. Und mit dem, wo ich stur und nicht einsichtig bin vor Gott und diese Prüfung, sage ich jetzt, über mich ergehen lasse, nehme ich das mit ein in den Kreis, in die Gemeinschaft. Ich habe eine große Verantwortung, jeder einzelne von uns. Und Gott, der Herr Jesus, lässt diese Prüfung und Anfechtung zu. Ich sage aber, dass du richtig durchgeschüttelt bist noch. Dass du die Chance kriegst, durch seine Liebe und Güte und Treue, dass du dich veränderst. Und wie ich gesagt habe, in 1. Korinther 10, 12, und das ist immer wieder, sage ich, ein Schutz. Erster Korinther 10, Vers 12 und 13. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Weil man hat immer Angst, ich verliere mein Gesicht, dann wenn ich das jetzt so. Das tust du nicht. Du hilfst da anderen, weil die sehen, siehst, ich sag's jetzt auf Steirisch, der kocht auch noch mit Wasser. Der ist nicht der Gute und der braucht keiner von uns. Kennen wir auch nicht. Wir brauchen immer wieder die Buße und die Reinigung, wir kommen nicht aus. Was für ein großes Gnadengeschenk das für uns ist, dass wir Jesus Christus durch im irdischen Leben kennen dürfen. Welches großes Gnadengeschenk ist, dass wir wissen, wir werden geprüft, aber wir haben jedes Mal die Möglichkeit, Buße zu tun und uns reinigen zu lassen. Und das ist ein Reichtum, das sollen wir nichts um die Welt hergeben. Absolut nicht. Wir sind beten dafür und sagen, bitte hilf uns. Halt du uns fest und trag uns durch, wir lang können es nicht, ich nicht. Deshalb nutzt tagtäglich diesen großen Reichtum, den dir unser Herr Jesus in dein Hand, in die Hände von dir gegeben hat, aber in dein Herz gelegt hat. Geh sorgsam damit um, mit einer heiligen Ehrfurcht für ihn. Bitte ihn immer wieder um Reinigung durch sein heiliges Blut. Und sage ihm offen und ehrlich, wo du bewusst gesündigt hast. Tu nicht um und um rein, um einen heißen Brei. Nenne die Sünde beim Namen. Bitte ihm auch immer wieder, dass er deine Verblendungen aus dem Herzen entfernen möge. Die sind oft da, das siehst du nicht. So wie beim, habe ich jetzt gehört von Bruder Gassmann, der Predigt, das war dann menschlich und jeder, was spurtelt oder das gemacht hat und weiß, Schwitzen ist ganz, ganz gesund. Er tut das auch, weil die ganzen Schlacken, sage ich jetzt, die ganzen Giftstoffe auszukommen. Und wir müssen uns oft auch, sage ich, richtig schwitzen, symbolisch vor dem Herrn. Dass uns bewusst wird, wo die Schlacken drinnen sind, dass das auszukommt. Wir wissen oft alle miteinander gar nicht, mit wem wir es zu tun haben, mit welcher Heiligkeit. Mit welcher Allmacht und welcher Souveränität, was da vor uns steht, was da jetzt anwesend ist. Ich sage oft, bitte Herr, vergib mir, dass ich so frech bin, dass ich so dumm bin und so boniert oft bin und nicht weiß. Du brauchst nur so eine Woche und ich bin nicht mehr da und ich bin verloren, weil ich Dinge nicht bereinigt habe. Vor Gott kann nichts verborgen bleiben. Der letzte Punkt, den ich dann mir Gedanken machen habe dürfen, fünftens, Gott prüft das Herz. Er sieht, ob es aufrichtig ist. Nochmal, 1. Chroniker 29, 17a. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du wohlgefallen. Gott kennt, der Herr Jesus kennt in diesem Moment die Gedanken und Einstellungen deines Herzens. Der weiß ganz genau, was du die Wochen gemacht hast, wie du geredet hast, was du unterlassen hast, wo du schwach bist, wo du stark bist, wo du seine Hilfe brauchst, alles. Gott prüft uns alle, warum? Um uns auf den Weg der Rettung zu führen und zu halten. Schmaler Pfad, schmaler Weg, breiter Weg. Indem er dir, mir und jeden den falschen Weg aufzeigt, wo ich vielleicht unterwegs bin. Mit meinen Gedanken. Und uns alle immer wieder, und das ist auch die große Liebe, diese Barmherzigkeit, in und durch sein Wort darauf hinweist. Und durch auch durch solche Lieder. Jeremia 17,10 sagt Folgendes. Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jeden Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Jeremia 17,10. Ich, der Herr, erforsche das Herz und überprüfe die Nieren, um jeden Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Unser himmlischer, allmächtiger Vater Gott überprüft und unterwirft jeden Einzelnen seiner Prüfung. Nicht so, wie wir prüfen und glauben, es passt so und es ist so. Und jetzt kommen die Psalmen noch einmal aus dem Psalm 33, was ich letztes Mal vorgelesen habe, weil da hat mich das Ganze schon mehr als nur beschäftigt. Psalm 33. Die Verse 11, 12 und 13. Psalm 33, 11 bis 13. 11 bis 14, Entschuldigung. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er sich zum Erbe erwählt hat. Der Herr schaut herab vom Himmel, er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seiner Wohnung schaut er auf alle Bewohner der Erde. Mit einem Wort, erkennt ihr, verharmlicht nichts von einem. Bitt darum, dass du ehrlich werden kannst, dass wir für einen ehrlich und guten Gewissen, reines Gewissens vor ihm stehen. Rufen, erinnern und prüfen wir unser Herz immer wieder, da unsere irdische Lebenszeit so kurz bemessen ist und das vergessen wir. Wir wissen nicht, ob wir morgen, nächste Woche noch zueinander sitzen dürfen können, bis uns der Herr heute geschenkt hat. Und da gibt es diesen bekannten, sehr, sehr wertvollen Psalm, der nicht schwer ist, sich zu merken. Psalm 90. Dort der Vers 12. Deshalb ist es wichtig, dass er die und mich immer prüft. Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Und das sage ich immer wieder, es ist nicht angenehm, aber es ist. Danke, Herr, dass du das machst, dass du mein Herz immer wieder prüfst. Und bekommen wir wirklich die Erkenntnis, dass Gott uns, wir sind Erben, die das Seelenheil erlangt haben, uns immer wieder auf Herz und Nieren prüfen wird. Immer wieder. Warum? Um uns auf den Weg seiner Wahrheit bzw. seiner Gerechtigkeit zu führen. Jesus Christus ist ja unser persönlicher Herr und Heiland. Das beten wir, das singen wir. Das bezeigen wir, oder nicht? Ist so. Er kennt dich, mich, uns persönlich, er kennt dein Gesicht, er kennt deinen Namen, er kennt dein Herz. Er weiß ganz genau, wann er die abrufen wird, wann er die heimholen wird. Warum erleben wir dann oft keine Vertrautheit mit unseren Herden? So geht's mit mir, mit meinen Worten, warum führen wir uns oft dann so auf? Wenn ich dem gegenübersetze, kann ich nur sagen, sei Liebe, sei Treue, sei Güte, ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche für dich da. Die ganze Lebenszeit bis zum heutigen Tag. Er sieht die Geistesgaben, die in dir schlummern, er will sie entfalten. Und oft können sie Gnadengaben oder Gaben nicht entfalten, weil wir uns dieser Prüfung drucken, nicht zulassen wollen. Seine große persönliche Liebe, die dahinter verborgen ist oder dahinter steht, gibt uns allen Sicherheit und Schutz. Und das hat er die Woche mehr als wir genug bewiesen. Wir brauchen nur nachdenken, wo wir unterwegs waren und wo der Herr, so jetzt für mich, so die Hand drauf gehalten hat. Das sehen wir nicht. Er kennt unser Äußerstes. Er kennt die ganz genau von der Haarspitzen weg bis zum kleinen Zehennagel. Nein, er hat dein Lebensatem eingehaucht. Bevor du auf die Welt gekommen bist, hat er schon gewusst und die kennt. Und er möchte den Schleier deiner Sündennöte, deiner Sünden, die Verblendung von dir nehmen, die ganz gefährlich wird durch das, wenn du dir dieser Prüfung entziehst. Warum immer wieder? Damit wir seine Größe, seine Allmacht, seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit erkennen dürfen, wirklich erkennen. Und seine große Liebe zu uns. Und das erleben wir dann. Deshalb macht er das auch. Unser Vater Gott hat Herz, sage ich, und Zeit investiert, wenn ich es so nennen darf, um dir, mir, uns allen in seinem Wort der Bibel niederschreiben zu lassen, den Männern Gottes, inspiriert durch den Heiligen Geist, und er lässt es dir, mir, an jedem täglich immer wieder lesen, ja, oft du zugehst und was du tust. Machst du persönlich wirklich davon Gebrauch? Was sagt mir sein Wort wirklich? Willst du dich auch dadurch verändern lassen? Willst du dich wirklich dieser Prüfung unterziehen? Welche Auswirkungen hat es für mich? Das sind alles Fragen, die man sich selber beantworten muss. Und du, sag ich jetzt, kleiner Mensch, findest keine Zeit, hast keine Zeit, dass du das liest und studierst. Und dann wundert man sich, dass viele Dinge geschehen in seinem eigenen Leben, in einem Leben, wo man Gemeinschaft hat, in einem Kreis, in einer Gemeinde und im Alltag, egal wo du unterwegs bist. Warum wohl, habe ich mich hingeschrieben. Was glaubst du, wieso? Ich weiß, mein Gott, dass du mein Herz prüfst. Nicht dein Herz und dein Herz, mein Herz. Die Frage am Schluss, die uns mitgeben darf und möchte, was ist dir der allmächtige Gott und sein Sohn Jesus Christus wirklich wert? Amen. Amen.